Willkommen bei der Archimedica, schön, dass du da bist. Hier erfährst du alles über die ressourcenorientierte Psychotherapie und unsere Ausbildung dazu. Da haben wir natürlich keinen geringeren für dich als unseren Schulleiter Ralf Barenbrügge und die Kursleiterin Vera Dreher. Die Ausbildung ressourcenorientierte Psychotherapie ist der dritte Block, der dritte Baustein, das dritte Modul in der Komplettausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Bevor wir in die Ausbildung genauer einsteigen, würde ich gerne erstmal verstehen, was das eigentlich überhaupt ist.
Also Ressourcenorientierung bedeutet, dass wir uns in der Psychotherapie auf die Ressourcen, auf die Kräfte, auf die Stärken und auch auf das, was individuell den Klienten Kraft gibt und Selbstwirksamkeit verleiht, konzentrieren und nicht so sehr auf die Schwächen oder Probleme oder Schwierigkeiten fokussieren.
Kannst du mir da mal ein Beispiel geben? Weil ich könnte mir vorstellen, ich gehe dann zu so jemandem hin und sage, ja, ich fühle mich irgendwie depressiv, ich bin dauernd traurig oder ich habe Angst vor irgendwas.
Angst ist ein gutes Beispiel.
Also wie passt die Ressource da rein?
Das Beispiel mit der Angststörung, was wir vorhin schon hatten beim Coaching, ist da sehr hilfreich. Denn wenn jemand eine Angstreaktion zeigt, häufig auf bestimmte Auslöser oder Stressoren, dann ist das neurobiologisch ja im Gehirn quasi verdrahtet. Und dann können wir nicht sagen, hör jetzt einfach mal auf, Angst zu haben. Das wird nicht funktionieren, so wie im Coaching, wo man das trainiert. Sondern man müsste einen beruhigenden Faktor im Großhirn aktivieren, im präfrontalen Kortex, um diese Unruhe in der Amygdala zu beruhigen. Das heißt, wir müssen nicht die Angst wegmachen, sondern wir müssten was anderes hinmachen, was die Angst beruhigt. Und das wäre der Ansatz, den wir da nutzen, dass wir nicht versuchen, wie manchmal die Klienten denken in der Therapie, sie kommen und ich soll was wegmachen. Machen Sie weg, dass ich solche Angst habe oder machen Sie weg, dass die Depression da ist. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, Fähigkeiten hinzumachen, wenn man so will, nach Grabe, die vorher nicht da waren, damit die Klienten Selbstregulation lernen können.
Und ist das was Neuartiges?
Das ist neurobiologisch belegt. Das gab eine Studie über die Wirkfaktoren in der Psychotherapie. Also was hat funktioniert in der Psychotherapie und was nicht. Und der Grave, der das untersucht hat, hat herausgefunden, dass ein ganz entscheidender Faktor die Klienten-Therapeuten-Beziehung ist und auch noch ganz andere Faktoren erforscht. Und unsere Ausbildung ist auf dieser neurobiologischen Forschung aufgebaut.
Weshalb bietet ihr genau diese Ausbildung an? Weshalb sollen Menschen genau in diese Richtung weiterlernen?
Ja, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht. Also wir gehen davon aus, dass die meisten eben nicht psychotherapeutisch vorgebildet sind, Laien sind oder vielleicht aus beratenden Berufen kommen oder auch als Coach arbeiten und da keine Grundlagen vorhanden sind. Und es ist ja nicht so, um Psychotherapie zu lernen und erfolgreich auch darin zu arbeiten, ist ja nicht nur, dass man irgendwelche Techniken lernt oder irgendwelches Fachwissen dann auswendig lernt, sondern es ist viel mehr. Es ist eine Grundhaltung dahinter. Und wir finden, dass diese Grundhaltung das Entscheidende ist, warum Psychotherapie funktioniert und das völlig übergreifend, von welcher Schule das ist, ob das jetzt die Psychoanalyse ist oder andere Schulen, gibt es eben eine therapeutische Grundhaltung, die bei allen Richtungen das die Essenz ist, wie Psychotherapie funktioniert.
Diese Grundhaltung ist jetzt auch durch die eine spezielle Theorie belegt, dass wir als Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit haben, nach sozialer Sicherheit. Und wenn wir uns sicher fühlen, würden wir anfangen zu explorieren oder unsere Umgebung zu erforschen oder auch uns selbst zu erforschen, neugierig zu sein. Währenddessen, wenn wir uns unsicher fühlen, würden wir die Suche nach Sicherheit aktivieren. Und das ist ein ganz anderes Handlungssystem. Das bedeutet für die Therapie, dass wenn wir uns unsicher fühlen im Kontext mit der Therapeutin oder im Kontext mit dem Raum zum Beispiel, wir das Sicherheitssystem anschmeißen würden und nach Sicherheit suchen würden oder nach Rückbestätigung von Seiten der Therapeutin. Und wenn wir uns sicher fühlen, würden wir eher explorieren oder eher dazu neigen, uns selbst zu reflektieren oder was Neues auszuprobieren.
Es macht deswegen in meinen Augen nicht so viel Sinn, wenn jetzt Schüler die Prüfung frisch bestanden haben und dann direkt anfangen, irgendwelche Methoden zu lernen, sei es Hypnose oder psychoanalytische Methoden. Das macht deswegen nicht so viel Sinn, weil erstmal etwas fehlt, was da sein muss, nämlich diese therapeutische Grundhaltung. Und da fehlt oft, das ist auch jetzt so meine Erfahrung als Schulleiter, es fehlt oft auch so ein Grundverständnis überhaupt, wie Psychotherapie funktioniert und ganz praktisch funktioniert. Und dieses ganz Praktische, das vermitteln wir in diesem Modul ressourcenorientierte Psychotherapie. Das heißt, wir zeigen erstmal auf, ja, was ist denn überhaupt eine professionelle therapeutische Grundhaltung? Wie sollte ich als Psychotherapeut meinem Klienten begegnen? Weil das ist ja natürlich die Basis, dass überhaupt eine Therapiebeziehung entstehen kann. Dann natürlich der nächste Schritt: Wie baue ich denn so eine Sitzung auf? Also wie läuft die Psychotherapiesitzung ab, ganz praktisch? Also es gibt da die Auftragsklärung, was möchte der Patient oder Klient erreichen, und dann wie steuert man den Verlauf? Auch das sind ja ganz grundsätzliche Fragen. Und das Letzte natürlich, was auch ganz wichtig ist: Welche Interventionsmöglichkeiten habe ich als Psychotherapeut? Welche Methoden, welche Mittel stehen mir da zur Verfügung? Und das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass diese grundsätzlichen Dinge, dass die erstmal klar sind und verinnerlicht werden. Und das kann Vera ja auch bestimmt nochmal auch erklären, warum die Therapiebeziehung so wichtig ist, damit Psychotherapie funktionieren kann. Und deswegen haben wir das in dieser ressourcenorientierten Psychotherapie so aufgebaut.
Das heißt, ihr legt mehr einen Wert darauf, dass ihr den Therapeuten als Person, als Persönlichkeit, als jemandem mit einem gewissen Skillset an Kompetenzen formt und fördert, anstatt jetzt zu sagen, du lernst jetzt eben Methode XY.
Ja, genau, weil sich erwiesen hat, dass Methode XY nur 15% ausmacht von den therapeutischen Faktoren, die wirken in der Psychotherapie, und 30% sind bedingt auch durch die therapeutische Beziehung, das heißt durch die Art und Weise, wie wir als Therapeuten in Interaktion treten mit unseren Klienten.
Gut, es ist ja, hat ja eigentlich jeder, der zur Schule gegangen ist, gelernt, dass es Lehrer gibt, wo man es halt gern macht, und Lehrer, wo halt nichts sitzt, egal was sie machen. Das hat ja miteinander zu tun, denke ich.
Ebenso ist es in der therapeutischen Beziehung. Also das ist in allen Beziehungen so, aber gerade dort sollen wir uns wohlfühlen und sicher.
Und anders als beim Lehrer kann man aber da lernen, quasi einen, wenn du den Begriff entschuldigst, Sympath zu werden.
Dass man sich einfühlen kann, das war das, was du meinst?
Naja, dass man ein Therapeut ist, zu dem ein Patient gerne geht.
Naja, das liegt daran, also dann an den therapeutischen Kompetenzen des sich auf jemand anderen Einfühlens, Attunement, sich einstimmen können auf den Klienten. Und wir haben ein ganzes Modul in der Ausbildung klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers, die das sehr schön zusammenfasst. Aber seit Rogers hat sich die Psychotherapie weiterentwickelt, und deswegen haben wir auch die neurobiologischen Grundlagen mit drin.
Naja, ich finde das deswegen wichtig, weil ja doch viele Leute denken, da lernt man Therapeuten kennen, geht da rein und dann guckt man, ob da die Chemie stimmt und vielleicht passt mir die Nase nicht. Ganz und dass genau, man da aber auf Therapeutenseite was dran machen kann, dass es eben nicht Glück oder Pech ist, ob man mit einem kann oder nicht, das ist ja schon, darum geht's doch in der Ausbildung auch, richtig?
Ja, und die Chemie zwischen Menschen hat ganz bestimmte Kennzeichen, aus denen wir sehen können, ob man mit jemandem in Resonanz ist oder nicht.
Jetzt hast du einen anderen Begriff genannt, mit dem ich genauso wenig anfangen kann. Neurobiologie, was meint das genau? Was heißt das für die Ausbildung und für die Inhalte? Was ist der neurobiologische Aspekt? Wie muss ich mir das vorstellen? Das hat irgendwas mit Nerven zu tun.
Genau, wir haben ja ein zentrales und ein autonomes Nervensystem, und wir werden da ein bisschen im Kurs auch drüber reden, was die moderne Hirnforschung rausgefunden hat, was man früher ja nicht abbilden konnte. Das heißt, es gibt neurobiologische Erkenntnisse aus der Hirnforschung und daraus auch eine Neuropsychotherapie, die sich daran orientiert, wie wir als Menschen miteinander interagieren und was passiert dabei neurobiologisch.
Kannst du mal ein einfaches Beispiel geben für einen neurobiologischen Vorgang? Ich kann mir darunter noch nichts vorstellen.
Na, beispielsweise, wenn wir beide kommunizieren und wir würden Augenkontakt machen, wir würden uns den Ball hin und her spielen, wie wir es gerade tun. Wir wären von Gesicht zu Gesicht, face to face, und wir hätten eine Reziprozität, eine Gegenseitigkeit und eine Rollenumkehr. Dann würde das unser soziales Engagementsystem aktivieren. Das heißt, dass wir uns sozial als Gruppe verbunden fühlen. Und weil wir eine soziale Spezies sind, ist das evolutionär evolutionär von Vorteil gewesen, dass wir als Gruppe zusammenspielen. Das heißt, es gibt viele nonverbale Signale, an denen man sehen kann, ob man mit jemandem in Resonanz ist oder nicht.
Trotzdem verstehe ich noch nicht, wie dieser Begriff Neurobiologie damit zu tun hat. Also kann ich denn darauf Einfluss nehmen oder was soll das bedeuten? Kann ich Einfluss nehmen auf mein Gefühl, ob wir uns den Ball zuspielen oder ob wir resonieren? Wie meinst du das?
Ja, danke. Danke für die Frage. Das bedeutet, unser Nervensystem verdrahtet sich abhängig von dem, was wir tun. Das heißt, so wie ich interagiere mit dir in einem sozialen Kontext oder mit Ralf oder mit jemand anderem, wird sich das neurobiologisch bei mir im Gehirn verdrahten. Das nennt man Neuroplastizität. Das bedeutet, dass die Nerven sich so verbinden, wie wir sie benutzen. Also benutzerabhängig Nervenverbindungen entstehen. Und diese Nervenverbindungen kann man messen, kann man nachweisen. Und das ist der Inhalt von der Neurobiologie.
Also dann nehmen wir doch mal an, ich bin jetzt im Wege deiner Ausbildung, zum Anfang hin wahrscheinlich eher, habe ich gelernt, wie ich so ein therapeutisches Setting setze, wie ich die richtige, die angemessene therapeutische Persönlichkeit bin, einem Klienten entgegentrete. Und nehmen wir auch mal an, dass das mir gelingt und das funktioniert, dann weiß ich, da ist also jetzt ein Mensch, der hat ein Anliegen, was es auch sei, und möchte jetzt Hilfe von mir und scheint mir, so wie das so möglich ist, zu vertrauen und mich ganz okay zu finden. So, was mache ich denn jetzt weiter in meiner ressourcenorientierten Psychotherapie?
Zum einen die Ressourcen mit dem Klienten aktivieren und untersuchen, sodass er sie selber aktivieren kann. Zum anderen aber könnte ich auch mit dem Klienten zusammen seine Bindungsmuster erforschen oder herausfinden, warum er auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Situationen reagiert und was der Wunsch ist, diese Reaktion zu ändern, was ist die Motivation und wie kann man da hinkommen.
Das ist sehr, sehr kurz gesagt, aber das klingt ja doch wie eine Menge Arbeit, die man da machen muss. Also da muss man noch viele Dinge für lernen, oder?
Das ist sehr komplex und ganz einfach. Komplex deswegen, weil es sehr viel Wissen umfasst. Ganz einfach, wenn man am Ende versteht, wie der individuelle Klient reagiert, warum er so reagiert und was man anders machen könnte oder auf welche Art und Weise man mit diesem Klienten interagieren könnte, damit er es im therapeutischen Setting nachlernen kann, in der Interaktion mit mir als Therapeutin.
Was bedeutet nachlernen?
Na, zum Beispiel, wenn er eine unsichere Bindungsmuster hat, sichere Bindungsmuster nachzulernen, wie man mit jemand anderem in Beziehung treten kann.
Und jetzt trotzdem nochmal auf unsere Überschrift kommt. Wo ist jetzt der Punkt, wo ich die Ressourcen rausarbeite? Also Ressourcen, das weiß ich auch. Da kann ich jetzt sagen, ich habe einen Job zum Beispiel und ich habe ein paar gute Freunde und ich kann eigentlich ganz gut reden. Und vielleicht, mag jeder selber wissen, habe ich auch eine ganz schöne Stimme. Das kenne ich jetzt unter Ressourcen.
Dass ich gucke, was
habe ich irgendwie alles oder so. Dann erklär, wie sind Ressourcen anders zu verstehen?
Ressourcen sind ganz individuell und das wäre das, was für dich am besten hilft, wenn es dir scheiße geht, wenn es dir schlecht geht. Was tust du, damit es dir wieder gut geht, damit du in einen anderen Gefühlszustand kommst, wenn du in einem Gefühlszustand bist, der als belastend von dir wahrgenommen wird? Was hilft am besten? So bei mir zum Beispiel, ich gehe, wenn ich nach der Praxis bin, manchmal mit dem Hund durch den Wald und finde das schön, dass der Wald da ist. Oder für andere Leute ist es Schwimmen gehen oder ein Bad oder am Meer sein. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und die Ressource, die am besten hilft, für dich speziell, individuell, das wären die Ressourcen rauszuarbeiten, die für die Klienten relevant sind, die wirksam sind.
Was ich da noch nicht verstanden habe, ist, das ist ja alles gut und schön und ich kann mir auch vorstellen, dass das laienhaft gesagt selbstwertstärkend ist oder mich aufbaut oder dass es gut ist zu wissen, dass ich das alles kann. Und da gibt es bestimmt auch viele Dinge, die waren mir so gar nicht bewusst, dass ich die für
ganz
mich
genau
habe.
Ja.
Na, aber wenn ich jetzt sage, ja, aber ich habe doch ein schweres Problem, keine Ahnung, ich bin eben depressiv oder ich bin eben ängstlich oder ich habe Angst, Leute anzusprechen oder ich kann nicht vor Gruppen sprechen. Ich verstehe nicht, wie das irgendwie tangiert, gelöst, geholfen wird durch meine Ressourcen. Also wie bringt ihr das denn zusammen?
Ich mache mal ein Beispiel. Das ist, wenn du mit einer Person zusammen bist, die gerade sehr traurig ist oder sehr ängstlich oder psychisch irgendwie belastet. Und du würdest sagen, Kopf hoch, sei nicht traurig, sei nicht ängstlich. Dann wird das nicht funktionieren.
Genau, klar.
Sondern das, was funktionieren wird, wird sein, wenn du in Beziehung trittst mit dieser Person auf eine Art und Weise, sodass sie sich gefühlt fühlt. Und diese Interaktion wäre, dass du zum Beispiel einen besonderen Stimmklang hättest. Man nennt das motherish. Ah ja, ba-ba-ba-ba, so wie wir reden, wenn wir mit dem Hund reden oder wenn wir mit dem Kind reden im Kinderwagen. Dieser Stimmklang ist sehr beruhigend. Was sehr beruhigend ist für uns, unser Nervensystem, ist auch, wenn jemand einfach da ist, wenn wir da das Gefühl haben, jemand ist mit uns. Und genauso ist es auch im Gehirn. Das Gehirn ist aufgeregt, wenn es aufgeregt ist, oder es ist ängstlich oder es ist traurig. Da sind bestimmte Nervenschaltkreise aktiviert. Und dann hilft es nicht, wenn wir sagen, hör auf damit, das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen andere Nervenschaltkreise dazu aktivieren, die quasi auf die Bremse treten. Ja, es ist, als ob du auf dem Gaspedal stehst und die Bremse fehlt. Und die Ressourcen dienen dazu, mehr Bremsklotz zu bauen, wie heißt das, Bremsbelege, ja, sodass wir besser bremsen können, den Sympathikus besser bremsen können.
Hast du da trotzdem noch mal ein Beispiel? Ich verstehe es noch nicht ganz. Mit welcher Ressource würde ich zum Beispiel welches Problem in den Griff kriegen?
Es ist nicht eins zu eins, dass du eine Ressource nimmst und dann ist das Problem weg, sondern du trainierst mit den Ressourcen überhaupt deine Selbstregulationsfähigkeit. Deine Fähigkeit, dich selber zu beruhigen angesichts von Stressoren. Das ist das Training. Und dann ist die Ressourcenaktivierung natürlich hilfreich dabei, mehr neuronale Schaltkreise zu verdrahten, die dieses Beruhigungsgefühl machen können, die auf die Bremse treten können sozusagen, um das, was so aufgeregt ist oder so belastet ist, zu beruhigen. Genau wie in dem Beispiel, wo wir, wenn wir jemanden beruhigen wollen, auch versuchen, auf eine ruhige Art mit dieser Person zu sprechen.
Als Therapeut oder als Klient?
Sowohl als auch. Als Therapeut sprechen wir so, der Klient spricht mit sich selbst so, das nennt man Selbstmitgefühl, die Art und Weise, die Stimme, mit der ich zu mir selber spreche. Das ist eine ganze Therapierichtung, heißt Compassion-Focus-Therapie, was auch da reingeht in die Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe. Und diese Art, wie ich mit mir selbst umgehe, beruhigt mein Nervensystem oder es regt es auf. Wenn ich zum Beispiel liebevoll mit mir umgehe und sage, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder so, das ist okay, dann werde ich ruhiger sein, als wenn ich sage, ach, wie konntest du diesen Fehler machen schon wieder, und hätte eine harte Stimme und eine Art und Weise, mit mir umzugehen, die strafend ist oder abwertend. Und diese Art, wie ich mit mir umgehe, stammt natürlich aus meinen frühen Bindungserfahrungen. Das heißt, die Analyse der Bindungsstruktur als Kind mit den primären Bezugspersonen ist auch ein Teil natürlich der psychotherapeutischen Ausbildung.
Und wäre das jetzt das Letztgesagte etwas, was aus der Psychoanalyse kommt?
Nee, das kommt aus der Verhaltenstherapie.
Ja, ich frage ja deswegen.
Die Bindungsforschung, Entwicklungsforschung, Entwicklungspsychologie ist ein ganz eigener psychologischer Bereich.
Nee, ich frage ja deswegen, weil ich nochmal, das sagtest du ja auch eingangs, mit diesen Wirkmechanismen, diese Wirkfaktoren, dass das ja nochmal ein wichtiger Punkt hier ist, dass ihr ja eigentlich so ein Best-of habt und sagt, okay, ja, in diesem Konzept, wenn wir jetzt erklären, was ressourcenorientierte Psychotherapie ist, dass da ja auch diese ganzen anderen Faktoren mit reinspielen. Also ich bekomme ja auch nicht nur das, was du gerade erklärt hast, diese Fähigkeiten, Ressourcen zu heben und dem Klienten
zu aktivieren,
quasi zu erklären, wie er seine Ressourcen für sich nutzt, sondern ich bekomme ja auch noch andere Werkzeuge, um therapeutisch tätig zu sein, oder?
Oh ja, unbedingt. Zum Beispiel aus dem psychodynamischen Verfahren oder der Psychoanalyse kommt Übertragung, Gegenübertragungskonzept. Da arbeiten wir damit, wie Klienten mit uns interagieren in der therapeutischen Beziehung und was das mit uns macht, wenn wir auch Material haben, wie man sich verhaken kann als Klient und Therapeut. Und da gibt's auch Übungen dafür, um zu verstehen, dass das, wie man das auflösen kann.
Das ist aber jetzt mehr zum Selbstschutz des Therapeuten und nicht zur Behandlung des Klienten, richtig?
Unbedingt ist es natürlich zu verstehen, wenn der Klient alte Beziehungsmuster agiert, dass er eben alte Beziehungsmuster agiert und nicht mich meint. Sondern einfach mir den alten Film zeigt. Er zeigt mir, so war das früher bei uns. So, das soll ich verstehen. Und ich soll nicht denken, oh, er meint mich, und mich dann verstricken. Das wäre die Gegenübertragung.
Welche Werkzeuge lerne ich noch, um diese Therapeutenpersönlichkeit ausüben zu können?
Also wir unterrichten unterschiedliche Interventionstechniken aus der Psychotherapie. Unter anderem erstmal einen Überblick über die Geschichte und auch über den Einfluss von bestimmten Interventionen aus der Hypnose oder Hypnotherapie auf unterschiedliche Therapieschulen. Da machen wir auch Übungen, zum Beispiel Imaginationsübungen, die Selbstwertgefühl stärken und auch den Klienten und den Schülern auch helfen können, ein schöneres Gefühl zu machen. Dann konstruktivistische Interventionen. Was ist überhaupt eine Wirklichkeitskonstruktion? Wie sehe ich die Welt? Ja, und wie sieht zum Beispiel Ralf die Welt oder wie siehst du die Welt und wie wirkt das, was ich in der Welt sehe, auf mein Selbstbild und Weltbild? Ja, wie wirkt sich das darauf aus und wie ist die Wirklichkeitskonstruktion der Klientin? Wenn ich die verstehe, kann ich die nutzen, utilisieren heißt das so schön, und dann kann ich damit arbeiten, dass das, was ich tue, auch für sie passend ist. Wir arbeiten mit systemischen Interventionen, vor allen Dingen lustig mit paradoxen Interventionen, zum Beispiel mit Symptomverschreibungen. Paradox bedeutet, Klientin kommt und sagt, ich habe das Problem und ich würde ihr das Problem als Symptom verschreiben. Sagen, machen Sie mehr davon. Dann kommt sie in eine Haltung, wo sie sagt, nee, aber das will ich doch nicht. Und dann kommt sie aus der negativen Haltung in eine positive Haltung. Beispiel, Klientin sagt, hat eine Ressource, zum Beispiel ein Cello. Das Cello steht auf dem Dachboden. Sie sagt, ach, ich habe ja Cello, ich habe gerne früher Cello gespielt, aber Cello steht auf dem Dachboden. Ja, das Paradox-Intervention wäre, dass ich sage, ja, das kann man auch nicht runterholen. Nee, nee. Und in der nächsten Stunde kommt sie, ja, ich habe das Cello runtergeholt vom Dachboden. Ich sage, ja, aber das können Sie nicht spielen. Nee, weil die Saiten sind ja auch kaputt. Ja, man kann ja auch keine Saiten kaufen. Nee. Und so weiter. Ja, und dann wird sie, hat sie Saiten gekauft, aber sie hat keine Noten und so weiter. Also ich sage immer genau das Gegenteil von dem, was sie hören will. Und damit bringe ich sie dazu, dass sie das tut, was eigentlich für sie gut ist. Das wäre eine paradoxe Intervention. Das funktioniert sehr gut bei Leuten, die aus sehr hierarchischen Familienverhältnissen stammen, wo denen immer gesagt wurde, tu dies, tu das, also im Imperativ kommuniziert wurde. Das heißt, die wollen natürlich im Leben nie wieder von jemand gesagt kriegen, was sie tun sollen. Dann muss ich es andersrum sagen. Ich sage, du kannst unbedingt nicht das tun und dann werden sie es tun. Solche Sachen machen viel Spaß. Es gibt noch andere Interventionen, die wir machen, insbesondere die Intervention danach zu sortieren, ob es eine stabile Ich-Struktur ist oder eine instabile Ich-Struktur. Und bei instabiler Ich-Struktur würden wir nur stabilisierend arbeiten. Das gehört in die Traumatherapie, was ja danach der ressourcenorientierten Psychotherapie auch noch ein Ausbildungsinhalt an unserer Schule sein könnte für die Klienten. Also mit den Ressourcen verhält es sich so, dass wenn wir unsere Ressourcen aktivieren, dann fühlen wir uns besser. Dann haben wir ein breiteres Spektrum von Handlungsoptionen. Das heißt, wir sehen überhaupt mehr Möglichkeiten für Handlungen, die wir machen können. Und das führt dazu, dass wir überhaupt mehr Selbstwirksamkeit entwickeln als Klienten. Die therapeutische Beziehung ist sozusagen das Fundament, auf dem alle anderen Interventionstechniken aufgebaut werden. Das heißt, wir machen in der Beziehung auch vor, wie sichere Bindung geht. Wir üben das praktisch quasi mit unseren Klienten ein, wie das ist, wenn ein anderer da ist, auf den ich mich beziehen kann, der sich auf mich bezieht, wo wir Reziprozität haben, hin und her, Ping-Pong, den Ball hin und her spielen und es nicht einseitig ist. Wenn zum Beispiel eine Klientin zu mir in die Praxis kommt und sagt, ach, ich habe immer wieder dieselben wiederkehrenden Beziehungsmuster, immer wieder bin ich mit Partnern oder Partnerinnen zusammen, die sich schlecht mir gegenüber verhalten, die mich ausnutzen, die kalt sind und abweisend, wenn ich doch Bindung brauche, dann hat das natürlich ganz viele Grundlagen oder deckt viele Grundlagen ab, die wir erstmal verstehen müssen. Wie ist überhaupt die Ursprungsbeziehung gewesen zur Bezugsperson in der Kindheit? Und dann stellt sich vielleicht raus, die Mutter hat immer, wenn das Kind kam und gesagt hat, Mama, ich möchte was, gesagt, nein, jetzt nicht, keine Zeit, ja, du bist unwichtig, sei still, oder Kinder soll man sehen, aber nicht hören. Ja, solche Beziehungsmuster. Und sucht sich dann unbewusst in der im Erwachsenendasein wieder Partner, die abweisend sind. Ohne das zu wollen, unwillkürlich und unbewusst.
Und um das zu verstehen, habt ihr auch dieses Kapitel Bindungsmuster zum
Beispiel.
Du erklärst das jetzt so eloquent, aber auch das zu sehen, lernt man.
Ausgesprochen, also man lernt das auch an praktischen Beispielen. Wir machen das Adult Attachment Interview, das ist das Erwachsenenbindungsinterview. Und das macht jeder für sich. Und dann in Zweier- oder Dreiergruppen werden wir das auswerten und dabei rausfinden, wie war dann meine Bindungsbeziehung mit meinen primären Bezugspersonen und was hat das für Konsequenzen auf meine Bindung, Beziehungsstrukturen als Erwachsene? Wie gebe ich das weiter an meine eigenen Kinder transgenerational? Und wie kann ich das durchbrechen vor allen Dingen? Wie kann ich jetzt sichere Bindung hinkriegen? Und die gute Nachricht ist, wie gestört auch immer die kindliche Ursprungsbeziehung war, wir können sichere Bindung immer noch lernen und wir können das immer noch mit unseren Kindern sichere Bindung bauen. Ich kenne das von meinen Klienten aus der Traumatherapie, die schreckliche Sachen überlebt haben, wo die Bindung wirklich nicht nährend war und die jetzt ganz schöne, sichere Bindung mit ihren eigenen Kindern haben. Also das kann man alles reparieren, wenn man so will. Und das lernen wir im Kurs direkt durch persönliche Erfahrung ausprobieren. Wichtig, und das ist auch ein ganzes Modul, wie mache ich überhaupt Therapie, wie geht so eine Therapiesitzung, ist die Auftragsklärung. Mit welchem Auftrag kommt die Klientin zu mir? Was will sie von mir? Also jetzt diese Klientin zum Beispiel, die sagt, ach, immer habe ich so destruktive Beziehungen. Wenn doch nur mein Partner anders wäre, wäre alles gut. Und der Auftrag wäre, machen Sie, dass mein Partner nett zu mir ist. Das können wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssten rausfinden, wie kommt es, dass sie immer wieder was auch immer wählt, ja? Oder was, wie kommt es, dass sich die Sachen wiederholen? Und dann wäre der Auftrag der natürlich, den die Klientin mir gibt und nicht der, den ich als Therapeutin im Kopf habe. Und da ist auch manchmal Missverständnispotenzial gesetzt. Das heißt, das werden wir auch ganz ausführlich im Kurs diskutieren. Wenn die Klientin zum ersten Termin kommt, wäre erstmal die erste Sitzung nicht, was ist ihr Problem, sondern was sind ihre Ressourcen, was manchmal für Klienten zur Verwirrung führt, weil sie es gewohnt sind, wenn sie irgendwie zum Arzt gehen oder woanders hingehen, zu sagen, das ist mein Problem. Bitte machen Sie mein Problem weg. Und die Haltung, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir nichts wegmachen, sondern eigentlich was hinmachen, etwas bauen, was vorher nicht da war, zum Beispiel Kompetenzen, die nicht da waren, die dann das Problem besser regulieren, ist ein Ansatz, den man erstmal erklären muss. Das heißt, in der ersten Sitzung gibt es auch viel sogenannte Psychoedukation. Das heißt, dass wir den Klienten erklären, warum wir was wie machen, zum Beispiel ressourcenorientiert arbeiten, auch erklären, was es im Gehirn macht, wenn wir ressourcenorientiert arbeiten, dass das eben eine ganz andere neuronale Vernetzung macht und das tatsächlich auch messbar ist. Das heißt, am Anfang wird die Klientin ganz begeistert sein, sagen, ach, das ist ja eine tolle Therapie, macht viel Spaß. Immerzu geht es um, was ich gut kann, was sind meine Stärken, was sind meine Kompetenzen. Und sie sagt, Frau Dreher, ich komme gerne zu Ihnen. Und ich sage, ja, noch. Weil natürlich dieses ganze Training nur dazu dient, ein Gegengewicht zu bauen, damit sie dann später sich mit den Belastungen oder mit den Problemen oder mit den Symptomen beschäftigen kann. Ohne diesen Stabilisierungsvorbau würde das gar nicht funktionieren, dann könnte sie es gar nicht selbst halten. Das heißt, die Ressourcenorientierung dient dazu, die Klientin zu stabilisieren und in die Lage zu versetzen, das zu tun, was sie ohne meine Hilfe nicht tun konnte vorher. Aus dem Beispiel mit der Klientin, die sich immer Partnerin oder Partner sucht, die sie herabwürdigen oder schlecht behandeln, wäre natürlich der erste Schritt, dass sie das überhaupt realisiert. Realisieren bedeutet, dass ihr klar wird, oh, das tue ich. Es ist etwas, was ich tue, nicht etwas, was mir passiv-rezeptiv zustößt. Immer wieder kommen so eine nicht so netten Menschen zu mir und machen das mit mir, sondern ah, ich tue das. Das heißt, ihr wird klar, dass es eine mentale Handlung ist, die sie tut, eine mentale Handlung.
Also nicht, der ist gemein zu mir, sondern ich mache das mit.
Ich suche mir immer solche, die gemein zu mir sind.
Okay.
Mit sicherer Bestimmung. Ja. Wenn sie das realisiert hat, dann fragt sie natürlich, na toll, und was nu? Wie komme ich denn jetzt an nähernde Beziehungen? Wie komme ich denn jetzt zu Partnern oder Partnerinnen, die mich gut behandeln, wo eine Reziprozität da ist, eine Gegenseitigkeit, ein Face-to-Face, Augenkontakt, die sich auf mich einstimmen und ich mich auf sie einstimme, wo es so ein Hin und Her gibt, so ein Ping-Pong, was nicht einseitig ist. Und dann wird das eine Zeit lang tatsächlich so wie im Coaching so ein Training sein, das auszuprobieren, mit Leuten zusammen zu sein, wo diese Reziprozität da ist, auch wenn es nicht so adrenalingeladen ist wie vielleicht die Beziehungen davor. Es kann sein, dass Klientinnen, die immer solche adrenalingeladenen Beziehungen hatten, mit so normalen, ruhigen Beziehungen erstmal das Gefühl haben, oh mein Gott, das ist langweilig. Ja, das ist gar nicht, was ich kenne. Und dann ist wichtig zu erklären, dass die dieses Gefahrenmodus aktivieren, das Adrenalin ist der Gefahrenmodus, dass das ein Überlebensmodus ist und gar nicht das Leben, wie es war. Also manchmal verwechseln Klienten auch das Aufgeregtsein mit, ah, jetzt fühle ich mich lebendig. Und wenn sie nicht mehr immer zu aufgeregt sind, dann denken sie, ich bin nicht mehr lebendig, das ist nicht mehr prickelnd. Und dann muss man verstehen, dass das Sympathikotone und Parasympathische im Gleichgewicht sein sollte und nicht die ganze Zeit voller Aufregung, weil dann kommt man in Burnout. Das alles lernst du bei uns in der Ausbildung, weil wir uns mit der stabilen und der instabilen Ich-Struktur beschäftigen und das auch für unsere Klienten verständlich machen können. Und weil man in der Ausbildung auch hypnosystemische Interventionstechniken lernt, könntest du mit dieser Frau zum Beispiel auch üben, dass sie von ihrem Außenfokus, immer auf den Partner zu fokussiert sein, einen Innenfokus einübt, zum Beispiel nach innen geht und für sich selbst einen Wohlfühlort imaginiert oder eine andere Imaginationsübung macht, mit der sie in ein Wohlgefühl kommt. Also eigentlich die Verschiebung vom Außenfokus auf einen Innenfokus, was viele Klienten noch gar nicht so reflektiert haben manchmal.
Das wäre hilfreich, weswegen?
Weil sie immer mit ihrem Bewusstsein nach außen fokussiert waren, aufgrund einer spezifischen Bindungsstruktur in der Kindheit, wo der Elternteil dauernd beobachtet werden musste, weil nie sicher war, ob Bindung da ist oder nicht.
Ich meinte mehr, warum die Änderung jetzt hilft nach innen.
Die Klientin ist manchmal so sehr darauf aus, dass das tröstende Element oder das Wohlfühlelement von außen kommen sollte. Und ihr ist gar nicht klar, dass sie das in sich selbst aktivieren kann. Die Inhalte unserer Ausbildung sprengen hier den Rahmen. Ich könnte hier noch Stunden erzählen über das, was wir da machen. Das ist sehr viel, sehr interessante Informationen in der Ausbildung enthalten, die ihr auch im Curriculum auf der Website finden könnt und nachlesen könnt und auch im persönlichen Beratungsgespräch mit Ralf klären könnt.
Dieses dritte Modul, die Ausbildung bei dir, die ressourcenorientierte Psychotherapie, dauert auch 8 Monate wie die anderen Module der Komplettausbildung, also immer 6 bis 8 Monate, richtig?
Ja, genau, so in etwa.
Wie gelingt es dir in deiner Ausbildung, Theorie und Praxis so richtig zu dosieren? Wie läuft das?
Wir legen in unserer Ausbildung sehr viel Wert auf erfahrungsbasiertes Wissen. Das bedeutet, dass wir in der Ausbildung alle Inhalte praktisch üben, in Kleingruppen, wobei natürlich immer jeder auf sich selber achtet und wenn jemand die Übung nicht machen möchte, auf keinen Fall auch die Übung machen soll, sondern auch Beobachter sein kann. Die Konstellation ist immer Klientin, Therapeutin, Beobachterin und die wechseln die Rollen. Insofern wird das alles praktisch ausprobiert.
Was mir noch wichtig ist, natürlich ist das hier eine Ausbildung, keine Therapiegruppe oder Selbsterfahrungsgruppe. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Teilnehmer persönliche Probleme oder sowas da erzählen müssen. Das können sich natürlich aussuchen. Man kann auch natürlich ein fiktives Problem wählen und die Übung an diesem fiktiven Problem.
Du meinst ein Rollenspiel machen?
Ein Rollenspiel machen, genau. Das ist noch wichtig zu sagen. Und was auch wichtig ist, es gibt da auch einen geschützten Raum. Es gibt eine Spielregel, dass alles, was innerhalb der Sitzung besprochen wird, dann auch in diesen Räumen bleibt.
Ganz genau, ja.
Aber ihr habt dann auch so Fallbeispiele, so wie du es gerade zufällig aufgemacht hast, mit der Dame und ihren Beziehungsschwierigkeiten. Sowas gibt es dann schon, dass man das durchspricht.
Ja, ganz generalisiert gibt es das ja in allen Varianten und das ist immer mit Fallbeispielen unterlegt.
Gibt es denn dann auch sowas wie eine Prüfung?
Wir machen nach jedem Modul Klausuren. Das bedeutet, dass wir immer überprüfen, ob die Lerninhalte verstanden wurden. Aber wir haben auch immer am Anfang der Sitzung so eine kleine kurze Feedbackrunde, wo wir dann auch besprechen, was seit der letzten Stunde vielleicht noch nicht verstanden war oder was noch offen ist, sodass wirklich klar ist, dass auch alle Inhalte gelernt worden sind und am Ende eine kurze Abschlussprüfung.
Wir haben heute gehört, dass es dir leicht fällt, Antworten zu geben. Du hast dir ja zu weiten Teilen diese Ausbildung auch ausgedacht. Was ist denn das Besondere daran? Warum sollte ich unbedingt das machen? Und was hast du eingebaut, was man vielleicht nicht anderswo bekommt?
Die Ausbildung ist so konzipiert, dass sie ganz modern ist. Das heißt, auf den neuesten Erkenntnissen aus der Psychotherapieforschung beruht. Und da sind sehr spannende Inhalte drin, die ich selber auch wo ich ganz begeistert von bin, die ich jetzt nicht vertiefen möchte. Zum Beispiel die Polyvagaltheorie von Stephen Porges, aber auch eben die Wirkfaktoren in der Psychotherapie und noch andere Inhalte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Therapieausbildung machen würde und würde die finden, würde ich die machen. Es ist einzigartig, dass man in der Grundausbildung schon diese Grundlagen lernt, die wir in unserer Ausbildung vermitteln.
Denn, und das ist ja Sinn der Komplettausbildung, wenn man dann bei dir mit dem dritten Modul fertig ist, dann ist man auch praxisreif.
Unbedingt. Natürlich für diejenigen, die sagen, oh mein Gott, das ist so spannend, ich möchte noch mehr wissen, haben wir eine komplette Ausbildung in Traumatherapie, was ja mein Fachgebiet ist, wo diese ganzen Inhalte noch ausführlich vertieft werden und noch viel mehr Informationen dazukommt.
Genau, also das ist, wer sich da auch bei uns online mal umsehen will, das ist, wie wir gerne mal sagen, der informelle vierte Block. Die Komplettausbildung hat eben die drei Blöcke und danach kann man in die Praxis starten, man hat seine Prüfung, man ist Coach geworden, man beherrscht dann auch die ressourcenorientierte Psychotherapie und kann dann starten. Und Traumatherapie ist dann sozusagen, aber ich glaube, du hast mal gesagt, das machen auch viele, dass sie erst in die Praxis starten und das dann später bei dir nachholen. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
Ja, weil ja natürlich so viele traumatisierte Menschen bei uns in der Praxis sind. Das heißt, wenn man anfängt in der Praxis, wird sehr schnell klar, dass es noch mehr Fortbildungsbedarf gibt, um es mal einfach zu sagen.
Bei der Coaching-Ausbildung an der Archimedica ist es ja so, dass man nicht unbedingt die Prüfungsvorbereitung im ersten Block mitmachen muss. Wie steht da innerhalb der Komplettausbildung nochmal dein Modul da?
Also für die ressourcenorientierte Psychotherapie ist es unbedingt notwendig, dass man die Prüfung macht oder zumindest für die Prüfung angemeldet ist, weil wir natürlich nicht psychotherapeutisch arbeiten können, wenn wir keine Zulassung haben.
Ja, also was ja auch ganz interessant ist, als Heilpraktiker haben wir ja den generalistischen oder holistischen, den ganzheitlichen Ansatz. Und auch wenn wir jetzt gar nicht unbedingt als Psychotherapeuten primär arbeiten, sondern vielleicht als Homöopathen oder Akupunktur, werden wir immer wieder natürlich auch Patienten haben, die psychisch belastet sind oder die in einer schwierigen Situation sind. Und das macht natürlich sehr viel Sinn, dass wir da auch eine solche Ausbildung mithaben, dass wir also wissen, wie ist so das Setting, wenn ich einen psychisch kranken oder vielleicht einen psychisch leidenden Menschen hier habe, wie kann ich den mit einer professionellen Grundhaltung begegnen? Das ist ja nicht unbedingt automatisch Bestandteil der Akupunkturausbildung oder Homöopathieausbildung. Und wir können eben mit diesem ganzheitlichen Ansatz, können wir eben Seele und Leib gleichzeitig behandeln. Und deswegen ist das auch sehr interessant für die großen Heilpraktiker, die eben ihre psychotherapeutischen Kompetenzen hier aufbauen wollen.
Ja, dazu kann ich eine kleine persönliche Note beisteuern. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren Heilpraktikerin, auch voll Heilpraktikerin und habe angefangen als klassische Homöopathin und Kinderhomöopathin, Akupunktur auch gemacht, auch unterrichtet an der Schule und hatte sehr viele psychisch belastete Klienten in meiner Praxis und habe daraufhin mich weiter fortgebildet. Und ich habe das wirklich gut nutzen können. Also das hätte mir gefehlt, wenn ich nur die eine Seite gehabt hätte. Also unbedingt auch empfehlenswert für alle körperorientiert arbeitenden Therapeuten.
Wenn ich jetzt also die ressourcenorientierte Psychotherapie lernen möchte, was muss ich denn da als nächstes tun?
Ja, also der wichtigste Schritt ist natürlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir machen ja immer ein persönliches Gespräch. Wenn jemand noch nicht bei uns Schüler ist, also natürlich wer bei uns schon die Coaching-Ausbildung und die Prüfungsvorbereitung durchlaufen hat, das ist was anderes. Aber wenn jetzt jemand schon Psychotherapie, den Heilpraktiker hat und möchte dann das lernen, dann wäre der nächste Schritt, uns zu kontaktieren. Und wir führen dann erstmal ein persönliches Gespräch. Und man kann sich dann nach dem Gespräch anmelden.
Genau, und da, wo ihr dieses Interview her habt, da gibt es auch das entsprechende Online-Kontaktformular, ist ganz leicht auszufüllen. Und wie schnell kriegt man eine Antwort? 1-2 Tage, ne? Je nachdem, wann in der Woche man ist.
Also wir bemühen uns, das möglichst schnell zu machen, 2-3 Tage maximal.
Also dann, ihr wisst jetzt, wie ihr an einen Beratungstermin kommt und natürlich, wenn andere Fragen sind, ruft an, mailt uns und bis dahin bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns, euch persönlich kennenzulernen.